Dieses Lied finde ich immer richtig spannend, zu beobachten, wie das denn mit dem Tanzen ist. Ich singe und ich tanze. Und hier, Gerhard, also das war vorbildlich, echt. Das war, und das mit Gitarre, richtig schön. Ja, das auszudrücken, was wir auch singen, ich lade euch ein. Also ich bin nicht so der freie Tänzer, also so dieses Freestyle. Also ich bin euch da ein schlechtes Vorbild, gebe ich zu. Aber ich finde es schön, wenn Leute das so können und einfach so fröhlich lostanzen, weil Gott gut ist. Kirche geht, haben wir vorher in diesem Clip gesehen. Das ist es. Wir haben eine gute Botschaft, wir haben etwas zu sagen, wir haben etwas zu bringen, was den anderen gut tut, was mitten in der Dunkelheit dieser Welt als Licht scheint, was weiterhilft, was Hoffnung gibt. Kirche geht, das wollen wir auch. Unser großes Thema, die Themenreihe heißt Segen erleben und weitergeben. Das ist ja auch unser Gemeindemotto, das Schlagwort, das Kennzeichen, was uns als Gemeinde prägen soll. Wir wollen Segen erleben und wir wollen Segen weitergeben, dass andere an diesem Segen teilhaben. Am letzten Sonntag in der Predigt ging es um diesen Segen, den Gott gibt. Die ganze Fülle des himmlischen Segens gibt Gott uns in Jesus Christus. Wow. Da steckt so viel drin. Durch Jesus ist unser Leben beschenkt mit so viel Guten, mit so viel Guttaten, mit so viel Wohltuendem und mit so viel Hoffnung über das Leiden hinaus, das wir in dieser Zeit hier erleben. Wir haben eine ganz große Perspektive. Segen erleben und weitergeben. Ich habe mich gefragt, was steht denn am Anfang? Erst Segen erleben oder erst das Weitergeben? Was meint ihr? Muss man erst Segen erleben, um ihn weiterzugeben, oder muss man erst weitergeben und dann zu erleben, dass man selbst gesegnet wird? Redet mal in den Hauskreisen darüber. Ist ein spannendes Thema, ja? Kommt das Weitergeben aus dem Erleben oder das Erleben aus dem Weitergeben? Ich denke, beides ist richtig und es gehört so eng zusammen, dass wir es nicht trennen können. Wenn wir allerdings sagen, wir wollen erstmal so lange in unserer Burg sitzen, bis wir so gesegnet sind, dass wir sagen, jetzt ist alles so toll, jetzt können wir weitergeben. Ich glaube, dann wird es so sein wie in diesem Clip. Wir sitzen in unserer Burg fest und es passiert nichts. Wenn wir nur am Geben sind und am Geben und am Geben und wir lassen uns nicht füllen, irgendwann werden wir leer sein und wir wissen nicht mehr, was wir geben sollen. Deswegen gehört es immer zusammen und es verbindet sich miteinander. Heute liegt der Schwerpunkt auf dem Segen weitergeben. Zwischen Zweifel und Vollmacht ist das Thema. Mein Glaube entscheidet darüber, was ich erlebe. Ganz nach dem Motto, zeige mir, was du tust und ich sage dir, was du glaubst. Oder? Dafür, also wofür ich mein Leben investiere, ist Ausdruck dessen, was ich glaube. Wer glaubt, dass er sein Leben sichern muss, der wird in Versicherungen investieren. Daran wird man das erkennen. Wer glaubt, dass er sein Leben verschönern muss, der investiert in Wellness. Wer glaubt, dass er sein Leben genießen muss, der investiert in Speisen und Reisen. Unsere Lebensweise ist immer Ausdruck unseres Glaubens. Wer großzügig spendet, der glaubt, dass Gott ihn versorgt. Wer sich für andere einsetzt, der glaubt, dass er selbst nicht zu kurz kommen wird. Wer Zeit mit Gott verbringt, der glaubt, dass anderes auch warten kann. In der Predigt heute geht es um eines der letzten Worte Jesu an seine Jünger. Es ist sozusagen sein Vermächtnis, das er uns weitergegeben hat. Es ist der Kern dessen, was sich Jesus von seinen Jüngern wünscht. Dahinter steht der Auftrag, mit dem Jesus selbst in dieser Welt lebte. Und zu seinen Jüngern sagte er deswegen, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch in diese Welt. Wenn wir wie Jesus handeln, dann lassen wir uns auch so senden wie er. Und dann werden auch wir so zum Segen für andere, wie er es geworden ist. Ich lese uns jetzt den Predigttext und achtet mal beim Lesen dieses Textes darauf, mit welchem Ohr ihr hört. Wie spricht dich dieser Text an? Matthäus 28, die letzten Verse im Evangelium. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und seht, ich bin bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wie hast du diese Verse gehört? Wir können den Predigttext hören auf dem Ohr des Appells als Missionsbefehl. Wir können ihn hören auf dem Ohr des Zuspruchs als Verheißung seiner Nähe bei uns zu sein. Wir können ihn hören auf dem Ohr der Arbeit, geht und tauft und lehrt. Wir können ihn hören auf dem Ohr der Gnade. Jesus hat doch alle Macht. Wir können ihn hören auf dem Ohr der Überforderung. Also, das schaffe ich doch nie. Oder wir können ihn hören auf dem Ohr des Erfolgs. Mann, da wird bald ganz viel passieren. Wie hast du es gehört? Wir können diesen Bibelabschnitt hören, entweder als Zweifler oder als Glaubende. Das ist meine erste Beobachtung zu diesem Text, der Zustand der Jünger. Es waren die letzten Tage, was war in den letzten Tagen alles passiert? Das ist ja ganz eng in dem Zusammenhang, dass Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert, im Garten Gethsemane ist, Judas verrät Jesus, er wird gefangen genommen, Jesus wird gefoltert und hingerichtet und die Jünger sind verzweifelt. Jesus steht von den Toten wieder auf und die Jünger zweifeln, ob das sein kann. Die Jünger begegnen dem Auferstandenen und so langsam erholen sie sich wieder von all den Ereignissen dieser Tage. Und da hinein beauftragt Jesus seine Jünger und sagt: Und jetzt geht ihr in die ganze Welt. Kurz danach verlässt Jesus die sichtbare Welt, die Himmelfahrt, und die Jünger bekommen in besonderer Weise den Heiligen Geist an Pfingsten. Das sind die Ereignisse um diesen Text herum. Und diese Ereignisse sind geprägt von Zweifel und von Glaube, von Rückblick und von Ausblick, von die eigenen Wunden lecken und noch nicht damit zurechtkommen und zu neuen Ufern aufbrechen und ganz anderes wagen. Und entscheidend ist diese Frage: Was gewinnt jetzt hier die Oberhand? Der Glaube oder der Zweifel? Was gewinnt die Oberhand? Der Glaube an den Auferstandenen oder der Glaube an meinen Zweifel? Zumindest lesen wir alle 11 Jünger, Judas lebte ja nicht mehr, die gingen nach Galiläa. Sie kamen also dem nach, worum Jesus sie gebeten hatte. Alle machen sich auf das Wort Jesu hin auf den Weg. Und tatsächlich, als sie nach Galiläa an den Ort kamen, den Jesus ihnen genannt hatte, da sehen sie tatsächlich Jesus. Alle. Und alle fallen vor Jesus nieder. Aber im Herzen hatten sie doch eine sehr unterschiedliche Haltung. Einige aber zweifelten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch zu diesen Zweiflern gezählt hätte. Die Situation war doch so verrückt. Der tote Jesus ist wieder lebendig. Sie haben ihn gesehen, aber er war auf einmal so anders als zuvor. Es war überhaupt noch nicht absehbar, wohin das Ganze jetzt führt. Seit der Auferstehung vollbrachte Jesus kein Wunder mehr. Abgesehen von einem außergewöhnlichen Fischfang am See Genezareth. zweifeln oder glauben? Ist das eine Frage meines inneren Zustandes oder eine Frage von Wundern? Eine Frage des Ortes? Ich habe mich gefragt, ob wir dem Zweifel ausgeliefert sind. Oder könnte es vielleicht sogar sein, dass wir uns für den Glauben entscheiden können? Tatsächlich ist es so, dass der Glaube entscheidet, was geschieht. Tatsächlich ist es so, dass Jesus mehrfach sagte, dir geschehe nach deinem Glauben. Dein Glaube ist entscheidend für das, was geschieht. Und Jakobus schreibt, ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Er braucht nicht damit zu rechnen, dass seine Bitten von Gott erhört werden. Glauben heißt Vertrauen. Und zum Vertrauen kann ich mich entscheiden. Der Glaube, er sieht das, was Gott verheißt, so, als wäre es schon da, obwohl es sich erst noch erfüllen wird. Er vertraut. Und weil der Glaube die Dinge sieht, als wären sie schon da, darum handelt er auch so, als wären sie schon da. Und darum können wir an unserem Handeln ablesen, was wir glauben, worauf wir vertrauen. Wir entscheiden uns zu glauben. Wir geben dem Glauben Raum. Und damit werden wir zum Segen für andere. Wir schieben den Zweifel auf die Seite, wenn wir das tun, was Jesus sagt. Ob wir es glauben können oder nicht. Matthäus stellt in seinem Evangelium einfach nur fest, einige haben gezweifelt in dieser Situation. Und Jesus geht auf den Zweifel oder auf den Glauben der Jünger hier überhaupt nicht näher ein. Das wäre jetzt spannend, hätte er ja aufgreifen können und sagen, Mensch, komm, lass uns mal reflektieren, warum zweifelst du, wie können wir damit umgehen, macht er überhaupt nicht. Der innere Zustand der Jünger wird gar nicht zum Thema von Jesu letzten Worten. Im Gegenteil, Jesus spricht jetzt als erstes von sich selbst. Vielleicht ist sogar gerade das die Waffe gegen den Zweifel. Dass wir von Jesus reden, dass wir auf ihn sehen, dass wir seine Möglichkeiten in den Blick nehmen und dass wir dann einfach glaubensvoll handeln, auch wenn wir zweifeln. Das war ein verrückter Satz, oder? Glaubensvoll handeln, auch wenn wir zweifeln. Wir tun es einfach. Und damit bin ich bei meiner zweiten Beobachtung. Die Möglichkeiten von Jesus. Da ging Jesus auf seine Jünger zu, die Glaubenden und die Zweifler, und er sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Boah, was für ein Satz, oder? Genau das räumt doch den Zweifel aus. Alle Macht erhalten. Ich habe diesen Vers bisher immer nur in eine Richtung gehört. Alle Macht, das heißt Allmacht. Das heißt Wunder, das heißt Zeichen, besondere Gaben, Heilung, Kraft, Dynamik. Und im Markus-Evangelium wird das auch besonders hervorgehoben. Da sagt Jesus, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Was für eine Macht. Diese Macht, die muss doch jeden Zweifel auslöschen, oder? Diese Macht wird die ganze Welt verändern. Diese Macht wird das Böse in der Welt endlich besiegen. Nein. Auch nach 2000 Jahren Jesus-Geschichte in dieser Welt ist das nicht der Fall. es ist richtig, dass Jesus die Macht hat. Und er zeigt das auch immer wieder. Doch es scheint nicht die erste Art zu sein, wie er seine Macht einsetzt. Es ist nicht die vordringliche Art, wie Jesus seine Macht einsetzt. Jesus könnte mit einem Machtwort das Böse auf einen Schlag besiegen und aus der Welt schaffen. Doch er setzt seine Macht nicht dafür ein. Was ist das für eine Macht? Die Macht Jesu kommt in unserer Welt ganz anders zum Ziel. In der Bergpredigt hat Jesus das beschrieben als sein Grundsatzprogramm. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Die Macht Jesu ist eine Macht, die uns fähig macht, zu dienen und auszuhalten. Wir sind nicht die Beherrscher dieser Welt, wir sind ihre Diener. Seine Macht lässt seine Nachfolger zu Märtyrern werden. Seine Macht ließ Mutter Teresa zu den Ärmsten der Armen gehen. Seine Macht gewinnt nicht dadurch, dass sie andere zerschlägt, sie gewinnt dadurch, dass sie sich schlagen lässt, dass sie die Macht gibt, auch die andere Backe noch hinzuhalten. Das Böse wird besiegt, indem wir es aushalten. Wir können das Böse über uns ergehen lassen, ohne das Leben zu verlieren. Das ist Sieg. Das ist Macht. Und so werden wir ein Segen für diese Welt. Nicht in Machtstrukturen, sondern in Hingabe. Eine Kirche, die die Macht sucht, verliert ihre Vollmacht, die Jesus hat und gibt. Eine Kirche, die ihre Macht in der Freiheit zur Hingabe und Selbstaufgabe sieht, die wird zum Segen für diese Welt werden und wird diese Welt schlussendlich überwinden. Was für eine Macht! Ich weiß, dass diese Gedanken auch nur eine Seite betonen. Aber ich möchte die heute ganz besonders betonen. Die Möglichkeiten von Jesus. Und der dritte Gedanke, was ist jetzt die Aufgabe der Jünger? Weil Jesus die Macht verleiht, von sich selbst frei zu werden, darum kann er uns jetzt auch in diese Welt schicken. So schickt er uns als veränderte Menschen in diese Welt hinein. Ich hätte mehr damit gerechnet, dass Jesus hier sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum gehe ich jetzt hin und erledige diese schwere Aufgabe in der Welt selbst. Es wird vielleicht besser laufen als mit uns. Nein, Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben und ihr geht hin. Die Leute liebe ich, oder? Die anderen schicken. Jesus schickt uns, weil er damit rechnet, dass seine Macht uns so verändert, dass er in dieser Welt genauso zum Zug kommt mit uns, als wäre er selbst da. Boah. Zumindest rechnet er damit, dass es völlig ausreicht, wie er durch uns zum Zug kommen kann. Mann, oh Mann. Jesus kommt in diese Welt durch uns. Jesus handelt in der Welt durch uns. Jesus will gar nicht mehr selbst auf der Erde erscheinen. Er will durch uns zu den Menschen kommen. Unser Wort wird zu seinem Wort. Unsere Tat wird zu seiner Tat. Wir werden zum Segen für die Welt. Wir bringen die Welt zu Jesus hin, der uns so sehr beschenkt hat, dass wir gar nichts anderes mehr brauchen. Es gibt nichts Größeres als das, was Jesus uns geben kann. Und darum kann er uns zu den Menschen hinschicken. Seine Macht hat uns so sehr verändert, dass er uns zutraut, für ihn zu gehen. Mann. Was für eine Würde, was für eine Achtung. Was für eine Wertschätzung. Und dann nennt Jesus vier Dinge, die die Jünger tun sollen. Ihr geht, ihr ruft, ihr tauft und ihr lehrt. Wenn wir dem Zweifel die Oberhand lassen, dann werden wir sicher sagen, nee, das tun wir nicht. Hat doch sowieso keinen Sinn. Wenn aber der Glaube uns bestimmt, dann werden wir sagen, das, was du uns aufträgst, das wird Erfolg haben. Das wird zum Segen führen und deswegen machen wir uns auf. Und wenn wir uns aufmachen, dann sagen wir damit, der Glaube bestimmt unser Tun und nicht der Zweifel. Und dann werden wir erleben, dass es stimmt. Jesus, er braucht dich, um den Menschen seine ganz neue Lebensart zu zeigen. Jesus, er braucht dich, um den Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Und durch das, was du tust, werden andere die Macht Jesu erleben und du selbst auch. Und das ist mein Schlussgedanke, die Erfahrung der Jünger. Wenn sie hingehen, dann sagt Jesus, und dann seht, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich bin bei euch. Es ist ein Segen, wenn wir die Nähe zu Jesus so erleben. Und es gibt wohl nichts Größeres, als die Gewissheit zu haben, dass Jesus mit mir ist, dass er mich umgibt, dass er tröstet, dass er hält, dass er stärkt, dass er mich versorgt. Ja, das wissen wir. Das können wir auch alles nachlesen als Zusagen, die uns im Wort Gottes gegeben sind. Doch erleben werden wir es erst, wenn wir gehen, wenn wir rufen, wenn wir taufen, wenn wir lehren, wenn wir uns in diese Welt hineinbegeben. Sonst bleibt es Theorie. Und wenn wir gehen und rufen und taufen und lehren, dann wird der Glaube die Oberhand gewinnen gegen den Zweifel. Jesus hätte hier auch sagen können, mir ist alle Macht gegeben, darum werdet ihr sehen, dass ich immer bei euch bin. Das wäre schön, bequem. Aber er schiebt noch zwischendrin diesen Auftrag ein. Mir ist alle Macht gegeben, deswegen geht ihr hin und dabei werdet ihr sehen, dass ich bei euch bin. Erst gehen, dann sehen. Oder besser gesagt, im Gehen werden wir sehen. Jesus will dich. Er will dich zum Segen für viele Menschen machen. Und ich habe mich entschlossen, ich will dabei sein. Und ich habe mich entschlossen, ich will seine Macht einsetzen, damit sein Segen zu den Menschen kommt. Zweifeln oder glauben? Ich höre diesen Text auf dem Ohr des Glaubens und ich rechne damit, dass durch uns die Macht Jesu diese Welt verändert. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und seht, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Amen, so ist es.